Christoph, du schon wieder hier.
Trägst
die gleichen Klamotten wie letzte Folge.
Stimmt, ich muss mich eigentlich umziehen, ne?
Ungewaschen.
Ja, also genau, wir haben ja letztes Mal schon erwähnt, wir sind auch mittlerweile auf YouTube.
Oh, und apropos YouTube, wir haben da Stand jetzt gerade die 1000 Abonnenten geknackt und haben uns überlegt, wenn wir bis Ende des Jahres, also bis Ende 24, da auf 5000 Abonnenten kommen sollten, dann wollen wir als kleinen Bonus quasi zusammen Lost Place besuchen, also Christoph und ich, und da ein kleines Vlog drüber machen, also das irgendwie dokumentieren und das dann auch da auf dem Kanal veröffentlichen, damit alle solche Bewegtbildsachen da dann sind. Also falls ihr da Bock drauf habt, dann kommt gerne hier auf den Kanal vorbei, also auf Geschichten aus dem Altbau. Und lasst ein Abo da, würden wir uns sehr drüber freuen und da könnt ihr dann auch jetzt schon diese Folge in Bewegtbild sehen.
Und die ganz
spitzfindigen
Hörerinnen oder Zuschauer eher gesagt unter euch werden bemerkt haben, dass Josh und ich dieselben Klamotten tragen. Das liegt natürlich daran, dass wir diese Folge vorproduzieren, denn wir verschwinden nämlich nicht in der Sommerpause, weil ich in den Urlaub fahre und sozusagen, eigentlich komme ich aus dem Urlaub wieder und die Folge, wer kommt dann erst raus? Aber dann können wir sie, Josh und ich nehmen halt immer zusammen auf und nicht remote. Deswegen haben wir richtig ehrgeizig in die Tasten gehauen und die Geschichte jetzt vorgeschrieben und vorproduziert. Das heißt für euch, wir werden heute keine Auflösung vorlesen.
Doch.
Wir werden keine Abstimmung vorlesen, weil wir die Zahlen nicht haben zur Abstimmung von euch. Richtig.
Wir können schätzen. Oh, das wird gut.
Genau, wir können schätzen und dann, ja, stimmt, wir werden es schätzen. Und wir können uns heute nicht bedanken bei allen, die uns jetzt irgendwie finanziell supportet haben in den letzten zwei Wochen nach der letzten Folge. Das holen wir aber dann nach. Das heißt, wenn ihr heute nicht erwähnt werdet, keine Sorge, wir vergessen euch. Seid
ihr nächste Folge dran.
Genau.
Und damit gehen wir rein.
Moin und herzlich willkommen bei Geschichten aus dem Altbau, dem Grusel-Podcast mit dem X-Faktor, mit Christoph Wellbrock und Josh Kliemann. Am Ende jeder Folge liegt es dann an Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Fakten von Fiktion zu trennen und zu entscheiden, ob die Geschichten auf wahren Ereignissen basieren oder ob Christoph und Josh sich alles nur ausgedacht haben.
Und bevor wir dazu kommen, haben wir uns in den letzten zwei Geschichten voller schauriger Ereignisse, mysteriöser Vorkommnisse und unerklärbarer Phänomene wahre Kerne versteckt haben. Wie immer die kleine Spoilerwarnung, denn die Geschichten von Folge 120 beginnen ab 27 Minuten und 3. Und davor lösen wir auf, und zwar die Geschichten vom letzten Mal. Und letztes Mal hat Christoph angefangen mit seiner Geschichte Schlaues Mädchen. Mhm. Und in der Geschichte ging es um, ich möchte sagen, Lena. Um Lena.
Das wäre jetzt richtig peinlich, ne? Das ist 10 Minuten her, dass die vorgelesen haben.
Ja, das mit Namen bin ich einfach wirklich schlecht.
Ah, gut.
Die sind alle Schall und Rauch. Geht es um Lena, die mit ihrem Vater wohnt. Ihre Mutter ist verstorben und ihr Vater muss Geschäftsreise oder muss weg. Und lässt sie allein zu Hause. Ist gar kein Problem, passiert öfter mal. Und sie denkt so, hey, ich habe sturmfrei, mach's mir dann gemütlich, alles super. Und guckt dann auch noch ein bisschen die Puppen irgendwie Fernsehen und so weiter und guckt ein bisschen die Puppen fern, so, andersrum ist verkehrt, und geht dann irgendwann ins Bett und schläft ein und träumt dann einen seltsamen Traum. Und zwar steht sie an irgendeiner sehr vielbefahrenen Kreuzung und sieht am anderen Ende von der Kreuzungsstraße ihren Vater, der ihr irgendwie, ich glaube, der sieht auch traurig aus oder hat irgendwie ein leeres Gesicht oder so, hast du gesagt. Mhm. Und er ruft ihr irgendwas zu, aber sie kann es nicht verstehen über den Lärm des Verkehrs hinweg. Und sie fragt dann immer wieder, sie nennt ihn auch Papa, nicht Papa, fand ich sehr schön. Und sie fragt immer wieder nach, aber versteht nur so Wortfetzen, irgendwas mit nicht Tür öffnen oder sowas, nicht Tür aufmachen, irgendwie so. Und dann rumpelt es einmal und sie wacht auf und liegt in ihrem Bett und merkt, oh, es klingelt wie bescheuert an der Tür. Und sie denkt so, was ist das denn? Ist mein Vater jetzt schon wieder da? Ist aber früh zurück. Und stapft dann runter. Und da habe ich auch gleich noch eine Frage zu. Aber stapft dann runter, geht zur Tür und sieht, es ist wirklich mein Vater, der da wie blöd klingelt und sie ganz komisch angrinst. Und sie will gerade die Tür aufmachen. Und dann gleichzeitig erinnert sie sich an die Aussage mit diesem nicht die Tür aufmachen. Und ihr Vater kommt ihr so komisch vor, weil der so stumpf grinst und so ausdruckslos guckt irgendwie, ohne sich zu regen. Und das jagt ihr dann Schauer ein und sie ruft ihn auch mehrfach, aber er antwortet auch einfach nicht. Er reagiert einfach gar nicht. Und dann besinnt sie sich eines Besseren. Und da kommt eine Frage ins Spiel. Dann schiebt sie ihren Schreibtisch vor die Tür. Ist ihr Schreibtisch im Eingangsbereich?
Also sie ist sie rennt nach oben in ihr Zimmer.
Verbarrikadiert sich dann noch. Dann habe ich das falsch verstanden. Ich dachte nämlich, sie schiebt das vor die Haustür. Mhm. Okay, verbarrikadiert sich in ihrem Zimmer. Schläft dann auch wieder ein, was ich erstaunlich finde, dass man das kann, aber gut. Stimmt, sie hat auch gar nicht Polizei gerufen oder sowas. Nee. Auf jeden Fall, dann pennt sie, am nächsten Morgen wacht sie auf und geht wieder zur Tür und da steht immer noch ihr Vater vor der Tür und guckt immer noch, grinst immer noch genauso. Und dann macht sie die Tür auf und findet den abgehackten Kopf ihres Vaters, der da an der Tür baumelt. Ich vermute mal, dass das Knallen, das Bummern war ihr Kopf, war der Kopf, der gegen die Tür geknallt ist, oder hat da wirklich jemand gegen gehämmert?
War der Nagel, den derjenige in die Decke gehauen hat, um den Kopf aufzuhängen.
Genau. Ja, okay. Mhm. Ja, und das ist das Ende der Geschichte. Richtig? Ah nee, dann steht da noch irgendwie in krakeliger Schrift draufgeschrieben, schlaues Mädchen.
Ja.
Ja, ich habe letzte Folge vor 2 Wochen, ich kann mich noch ganz gut dran erinnern, habe ich schon gesagt, dass ich da sehr krasse Urban Legend Vibes habe. Und deswegen bleibe ich jetzt auch dabei, weil ich nicht viel Zeit hatte, meine Meinung zu ändern. Und sage, dass es irgendeine urbane Legende, vielleicht auch wirklich ist sie Ursprung davon, so eine Abwandlung von anderen Legenden, die ich schon genannt habe, ich weiß nicht genau. Und sage, deswegen ist sie wahr.
Nee, sie ist falsch.
Scheiße.
Genau, das ist einfach eine Urban Legend, beziehungsweise es ist eine, da bin ich mir tatsächlich nicht ganz sicher, was der eigentliche Ursprung ist, ob es eine Creepy Story ist, die mal sowas wie eine Creepypasta, die jemand geschrieben hat. Ich habe es tatsächlich beim Recherchieren und während ich geschrieben habe, als Urban Legend verstanden, was man sich so erzählt. Aber irgendwann habe ich dann nochmal ein bisschen mehr darüber wissen wollen, ob das jetzt wirklich eine echte Story ist oder nicht und ob es da irgendwelche Hintergründe für gibt. Und ich finde, da finde ich nichts dazu. Es gibt immer ein klipp und klares Nein, das ist auf jeden Fall keine echte Story. Es gibt keinen Bezug dazu. Und man findet diese Story sehr oft in eben irgendwelchen No Sleep Reddit Forum, Creepypasta, aber auch immer von anderen Autoren. Okay. So, also ich glaube, diese Geschichte ist eine Urban Legend und die wurde häufig benutzt für genau das, was ich auch gemacht habe.
Also ich meine, wie gesagt, unsere Regeln waren ja auch, Urban Legends wären wahr, wenn nicht irgendwo sehr klar steht, nee, aber da gibt es keinen Ursprung für.
Ja, genau.
So, und deswegen, also,
ich glaube auch zum Beispiel dieser Gute-Nacht-Kuss oder so war auch, glaube ich, auch eine... falsch, glaube ich, bei uns in der Dings.
Weiß ich ja nicht mehr.
Deswegen, und ich habe eben diese Geschichte eben auch genommen. Ich habe sie auch gar nicht groß abgeändert. Das Einzige, was ich noch mit reingemacht habe, war eben das Hämmern mit dem Nagel.
Wie hing der sonst? Ach so.
Der hängt dann da einfach. Ja, und ich habe gedacht, komm, da wir ja ein bisschen Sounds mit einbauen und das nicht nur eine Geschichte zum Lesen, sondern auch zum Hören ist, dachte ich, baue ich das mit ein.
War aber auch mit den Sounds echt gut.
Ja, hoffe ich. Also ich hoffe, das hat euch ganz schön gestresst und genervt. Das Klingeln vor allem. Und ich fand die Geschichte ganz geil. Also klar, am Ende wird es dann irgendwie ganz wild, dann hängt da ein Kopf. Mhm. Aber ich fand eben, das haben wir auch noch in der Folge sogar besprochen, dass so dieses, ich habe ja schon oft gesagt, mich terrorisiert auch mal so ein Klopfen im Film. Und wenn so ein Dauerklingeln und dann weißt du nicht, was da los ist, dann grinst da einer durch so ein Guckloch durch und es klingelt und klingelt und klingelt und klingelt. Da würde ich wahnsinnig werden. Das war für mich wirklich ein Horror. Genau, und natürlich das Ende dann halt, schlaues Mädchen, hast die Tür nicht aufgemacht. Aber auch dieser Traum dann, der dann noch mitkommt, dass sie das eben von ihrem Vater hört. Also die Geschichte kann man so auch mehr oder weniger im Internet nachlesen. Okay. Wie auch eben jede andere Urban Legend. Ich habe mir jetzt nicht super viel dazu gedichtet, sondern fand die Geschichte einfach top. Hab die natürlich, also in Wirklichkeit ist das ein One-Pager, nicht mal. Also ja, sehr wenig so. Ich habe halt viel noch ausgefüllt und ausgeschmückt, damit das eben auch unsere Länge, sage ich mal, dann hat. Deswegen würde ich auch schon sagen, dass das auch mehr oder weniger auch ein bisschen meine Geschichte dann geworden ist und nicht einfach nur abgeschrieben, auch wenn natürlich der Inhalt schon so existiert hat. Genau. The Peephole heißt die Geschichte im Übrigen im Original.
Das Peeploch.
Und ich könnte jetzt eben nicht genau sagen, wer die geschrieben hat.
Weil es viele verschiedene
waren. Kann das ja auch sagen, ich kann die Credits ja auch geben. Ich habe vor allem mit auf einer Website gearbeitet, wo Han Watson genannt wird.
Han Watson.
Genau, also Han Watson, falls du das hörst, Credits an dich.
Ich bezahle meinen 2. Euro innerhalb von sehr kurzer Zeit.
Schön.
Das gefällt mir nicht. Wir haben vergessen zu sagen, was wir glauben, was die Leute gewählt haben.
Genau. Was hättest du denn gesagt?
Ich glaube, dass viele sagen, dies war. Ich glaube 70.
Ich wäre auch irgendwo bei
70, 30.
Ja, ich sag mal so. Ich sag jetzt einfach 72, 28.
Okay. Ich sag 71, 29.
Okay, dann sag ich, nee, dann sag ich 68, 32.
Okay.
Ja.
Gut.
Genau. Ich hoffe, dass ich heute meine Serie des Rechthabens weiter ausbaue.
Deine Serie, die jetzt eine Folge lang ist?
Ich fange jetzt an, eine Serie aufzubauen. Ja.
Bisher ist es noch keine Serie. Bisher
ist es einmal gewesen.
Ja.
Wir hatten natürlich auch noch eine zweite Geschichte und zwar Unwetter am Hornberg.
Mhm.
Josh hat uns, glaube ich, zum ersten Mal eine Geschichte geschrieben mit mehreren Kapiteln. Ich hätte jetzt gesagt, oder?
Boah, weiß ich nicht.
Ob du das schon mal auch so gesagt hast, Kapitel 1?
Na, das vielleicht nicht.
Vielleicht auch schon. Es sind 120 Folgen.
Was ich da gemacht habe.
Genau, also wir erleben einen Tag und ein Ereignis parallel aus vier verschiedenen Perspektiven.
Yes.
Und zwar von einer Witwe, einem Pastor, ein paar Kindern und einem Viehwirt, also einem Bauer wahrscheinlich, der so, ich glaube, Pastor war auch richtig, waren auch die Kapitelnamen, glaube ich, ne?
Ja.
Genau, die Witwe sitzt bei sich da irgendwie im Garten und schaufelt da Erde rum und ist am Schwitzen und macht halt Gartenarbeit und der Pastor sitzt in der Kirche, glaube ich, noch auf seiner kleinen Sakristei und guckt so aus dem Fenster, an seiner kleinen Sakristei und guckt so aus dem Fenster zu dem Berg. Die Kinder spielen da, glaube ich, am Rande des Berges und ein Farmer, Farmer nicht, ein Viehwirt hat da seine Kühe in der Nähe, an der Weide, alle immer in der Nähe von diesem Berg halt. Und alle kennen diesen Berg und auch alle im Dorf kennen diesen Berg, denn man erzählt sich die dunkelsten Legenden über diesen Berg, über diesen kleinen Berg, wie du ihn auch nennst. Also so groß ist er nicht. Mhm. Er ist aber schon mehr als ein Hügel, nehme ich an. Was genau das für Legenden sind, wissen wir, glaube ich, nicht. Gehst du auch, glaube ich, nicht drauf ein.
Nee.
Der Pastor sagt, glaube ich, nur, dass seine Mutter immer gesagt hat, da hat der Teufel seine Hand drüber, über den Berg. Mhm. Und er sagt auch, er glaubt nicht an solche Legenden, aber er sagt, es gibt Orte, die eine gewisse Dunkelheit ausstrahlen.
Ja.
Und dazu gehört dieser Hornberg auf jeden Fall. Hornberg, auch ein geiler Name, finde ich übrigens. Finde ich auch so, ja, der Hornberg. Könnte auch eine geile Piste sein. Wir fahren auf dem Hornberg heute. Ja, so, und dann kommt es irgendwann zu diesem Ereignis, also alle spüren, also eben die Witwe, der Pastor, die Kinder und der Viehwirt, die spüren alle, wenn die Kapitel sozusagen von jedem vorbei ist oder sind, die Kapitel vorbei sind, erfahren wir, dass alle dasselbe spüren. Es geht irgendwie so eine Kälte, so eine Leere, so eine Dunkelheit irgendwie von diesem Berg aus und alle fühlen das irgendwie und alle finden das ganz unangenehm. Und dann regnet es plötzlich Fleischbrocken. Ich habe das schon damals.
Keine Köttbulla.
Damals, vor 15 Minuten, habe ich dann nochmal gefragt, ob das da überall regnet, ob das da einmal an einer Stelle regnet. Und das ist auch so. Es regnet an einer Stelle, kommt eben so Fleischbrocken, fallen vom Himmel und alle sehen eben dieses Ereignis passieren. Und sind natürlich total geschockt, kann sich das alle nicht erklären. Der Viehwirt hat auch keine Ahnung, was das für Fleisch ist. Also nicht, zumindest stammt es nicht von einem Tier, was er kennt. Und alle sind natürlich wirklich völlig baff und haben keine Ahnung, was da gerade passiert ist, sind verängstigt und glauben jetzt natürlich nur noch mehr an die dunklen Legenden des Hornbergs.
Jetzt muss ich immer an den Flankenturm denken, wenn du es sagst.
Ja, weil wir auch vor allem so, was nicht auf der Folge zu hören war, auch gesagt haben, Mensch, hier, Unglück am Flankenturm und Unwetter am Hornberg, zwei coole Titel eigentlich. Dann machst du auch noch so einen waschechten Wellbrook so ein bisschen und sagst nochmal, ja, und dann kommen auch nochmal ein paar Forscher und gucken sich das Ganze auch nochmal an und wollen das irgendwie herausfinden, was da nun los war. Aber es war, am Ende des Tages weiß niemand, was da los war. Keiner kann sagen, woher das kam und keiner hat eine Erklärung dafür. Und dann ist die Geschichte vorbei.
Richtig.
So, und ihr, schätze ich, habt gesagt, dass, ich sag mal, 78% von euch glauben, dass das eine wahre Geschichte ist, während 22% glauben, dass das falsch ist.
Mhm.
Weil viele derselben Meinung sind wie ich, dass sie das schon mal gehört haben und dass das wahr ist. Und ich bleib auch dabei. Ich sage, ich wach jetzt nicht, das ist der Mord. Also, ich weiß nämlich, dass als wir diese Folge geguckt haben, also an alle treuen Hörer und aufmerksamen Hörer, die wissen ja, dass letztes Jahr eine Geschichte von uns bei X-Faktor verfilmt wurde.
Mhm.
Wir waren in München bei der Premiere und haben alle Folgen gesehen oder alle Geschichten gesehen, die in dieser neuen Folge sozusagen präsentiert wurden. Und da war eine Folge, die mit dem Schauspieler von Machete besetzt war.
Machete, ja.
Genau. Wie heißt Danny er noch?
Danny Trejo.
Danny Trejo, genau. Kennen die meisten von euch, werden den kennen. So, und der spielt da einen Cop und da geht's auch um einen Viehwirt unter anderem. Ich glaube, dem wird immer öfter mal die Kuh geschnappt oder
ja.
Werden da irgendwie gefressen. Und da geht's um den Mothman. Und da geht's aber auch darum, dass da Fleischberge vom Himmel oder Fleischbrocken vom Himmel regnen. Und das wird in der Geschichte damit erklärt, dass der Mothman, glaube ich, die Kühe angreift und dann irgendwie da das, was er nicht mehr tragen kann, runterfällt. Und ich meine mich zu erinnern, dass die Schreiber des Drehbuchs dieser Folge sich an dem unerklärbaren Phänomen dieses Fleischbrockenregens orientiert haben, was es gibt, und diese beknackte Legende von dem Mothman damit reingeschrieben haben. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Und ich sage, du oder deine Geschichte fußt auf diesem Fleischregen, den bis heute noch keiner erklärt hat. Und das ist eine wahre Story.
Ja, 100% richtig.
Da fliegt der Gnomi wieder durchs Studio, du.
Der Gnomi. Das ist tatsächlich so passiert. Und ja, X-Factor aus Unfassbare hat das auch genutzt in der neuen Staffel. Und genau, die haben es halt eben, die haben diese zwei Sagen vermischt. Die andere vom Mothman. Ich lege jetzt schon meine Hand ins Feuer. Irgendwann wird sowas hier auch mal auftauchen.
Der Mothman, ja,
ich weiß nicht, wie.
Wir stänzeln um diese Geschichte drumherum.
Genau. Die habe ich schon öfter mal auf meinem Tisch liegen gehabt und dachte so, ah nee, ist noch nicht so weit. Genau, die haben diese zwei Sachen vermischt. Ich habe mich nur auf das eine beruht. Und zwar...
Berufen. Deine Geschichte beruht darauf, aber du hast dich darauf berufen.
Fein, nehme ich so hin. Passiert ist das Ganze am 3. März 1876 in Kentucky. Alles in einem kleineren Umfang als in meiner Geschichte. Mhm. Also es ist nicht so viel runtergeregnet, nicht so große Fläche. Diesen Berg gibt's nicht. So, den habe ich einfach.
Oh nein.
Den habe ich dazu genommen, einfach um.
Aber geiler Name.
Ja, ne? Hornberg fand ich auch gut.
Hornberg finde ich richtig
gut. Als ich die Geschichte schon fertig hatte, musste ich die ganze Zeit an Hornburg denken. Also hier Helms Klamm. Die Hornburg.
Ah ja.
Genau, ich habe die einfach zugenommen. Kommen wir gleich nochmal zu, weil es verschiedene Erklärungssachen gibt und einer dafür ist natürlich übernatürlich. Und dann wollte ich halt irgendeinen Grund noch geben, der irgendwie grundsätzlich schon mysteriös ist in der Gegend. Aber ja.
Okay.
Tatsächlich ist es in der Nähe des Hauses von Mrs. Crouch, also auch die Namen sind echt, also zumindest von
auch
ihr.
Auch Bad County?
Es ist nicht Bad County, es ist Bath County.
Okay.
Und zwar in Olympian Springs sind Fleischstücke vom Himmel geregnet. Und zwar aus heiterem Himmel auf etwa 100 Quadratmeter Fläche sind 5 bis 10.
Das ist ja mega viel.
Das ist doch, ja, mega viel.
Ja gut, aber es ist jetzt nicht irgendwie von wegen, da regnet jemand eben so einmal kurz vor mir.
Nee, das ist schon mehr. Und ja, die Stücke, okay, die runtergefallen sind, waren auch 5 bis 10 Zentimeter groß. Und 10 Zentimeter ist ja schon nicht so klein, also für so ein Stück Fleisch. Wie auch in meiner Geschichte ist es sehr unklar, warum und woher die kamen. Und aber nicht nur das, sondern es ist auch unklar, was das für Fleisch war. Ist natürlich 1876, da kannst du jetzt nicht so mega geil analysieren. Also, an dem Tag auf jeden Fall war es so, der Himmel war klar, es gab keinen Sturm, der das auslösen hätte können. Nachdem das runtergeregnet ist, kam auch wirklich, wie meine Geschichte, Wissenschaftler vorbei und haben das untersucht. Und die waren sich alle ein bisschen uneinig, was das denn jetzt ist für Fleisch. Manche haben auch tatsächlich anscheinend sich das einfach ins Maul gestopft und einfach direkt probiert. Mhm. Und haben dann, manche von denen sagten, das schmeckt ein bisschen wie Lamm, andere sagten, das schmeckt wie Wildfleisch. Bei Mikroskopanalysen von diesen Wissenschaftlern kam raus, dass es wohl Lungengewebe, Knorpel und Muskelfasern waren, die darunter geregnet sind. Und die sagen, das sieht eher aus wie Rind- oder Pferdefleisch, aber halt sehr viele verschiedene Meinungen. Es gibt halt verschiedene Ansätze, Erklärungsansätze, was da passiert sein könnte. Und die sind wie immer, gehen die von relativ rational bis... ganz schön wild. Also die rationalste und wahrscheinlich am gängigste Theorie ist, dass das Truthahngeier waren, die sich Kadaver einverleibt haben und dann halt über dem Haus geflogen sind von ihr und sich dann erbrochen haben. Denn die Vögel, also die Truthahngeier, neigen wohl dazu, sich zu überfressen. Und wenn sie dann Gefahr wittern oder Angst haben, dann erbrechen die sich, damit sie schneller fliegen können. Genau. Das ist so die gängigste Theorie.
Geil,
wahrscheinlich aber ist das passiert.
Sinnig so, ne?
So, weitere Theorien sind einmal, dass es so Nostoc ist. Das sind so Cyanobakterien, die bei Regen aufquellen und so eine galertartige Masse bilden, die man anscheinend wohl oft mal fälschlicherweise als Fleisch interpretiert.
Okay.
Das sind so große Galertbrocken und man denkt immer, oh, es sieht aus wie Fleisch. Ist aber unwahrscheinlich, weil ja Leute das gegessen haben und das hättest du schon gemerkt. Die nächste Theorie ist natürlich übernatürlich, irgendwie, dass der Himmel sauer war wie Sinnflut oder sowas und als Zeichen dann, das ist halt das, was ich so ein bisschen genommen habe. Dann gibt es die Theorie, dass es ein Meteorit mit organischem Material war, der da kaputt gegangen ist, also quasi ein Alien. Mhm. Und meine Lieblingstheorie ist, dass zwei Männer in einem Messerkampf verwickelt waren, dann ein Tornado kam und die aufgewirbelt hat und in dem Wirbelsturm das Messer halt rumgeflogen ist und die in kleine Happen geschnibbelt hat und die dann da runtergefallen sind. Ja, es gab aber keinen Sturm an dem Tag, deswegen ist das wohl unwahrscheinlich. Also höchstwahrscheinlich waren es Geier. Aber ja, wenn du halt 1876 da bist und plötzlich regnet es Fleisch vom Himmel, ich würde mich auch ein bisschen
wundern. Aber nur mal eine Rückfrage nochmal dazu.
Ja.
Also angenommen, deine Lieblingstheorie stimmt. Ne?
Ja.
Wie könnte denn das über 100 Quadratkilometer, also
100 Quadratmeter, nicht Kilometer.
100, ja gut, okay.
Das ist sehr viel.
Ja, stimmt. Okay, aber 100 Quadratmeter
ist deine Wohnung.
Ja, stimmt, das ist nicht so viel.
Nicht so viel.
Okay, stimmt. Ja, ich habe es gerade größer im Kopf gehabt. Ja. Weil da habe ich gedacht, das muss ja ein ganzer Schwarm von Geiern gewesen sein. Dann hätte ich das auch erklärt. Also, dann wäre es immer noch als erklärbar gefunden, sozusagen, wenn die alle so kollektiv auf einmal kotzen.
Ja, aber wenn das halt. Es reicht ja, wenn es zwei oder drei war. Theoretisch, als wenn es einer ist.
Aber wer hat denn von einem Geier? Also, wovor flüchtet denn ein Geier?
Ein Adler?
Meinst du, ein Adler greift einen Geier an?
Vielleicht hat auch einfach der alte Viehwirt einmal in den Himmel geschossen und dann haben sie. Und dann.
Gut, das kann sein.
Schnell gekotzt.
Das kann sein. Stimmt. Stimmt, ja, so Jäger halt.
Schießt,
ne?
Oder sowas?
Ja, kann eher so sein. Mensch halt, ne?
Aber. Ist man Geier eigentlich? Ich glaube, ist nicht Geierfleisch so mega irgendwie.
Ach, du, in irgendwelchen Kulturen wahrscheinlich.
Ja, okay, irgendwer
also
hat schon
irgendwo, Geier, ne? Also in hier, ich glaube, in der Türkei und so, da isst man ja zum Beispiel auch Tauben. Also keine Straßentauben, glaube ich, sondern so gezüchtete Tauben. Aber das ist bei uns so, eine Taube. Also, weißt du, es ist so wie in Asien essen die Hunde.
Aber früher hat man bei uns, glaube ich, auch Tauben gegessen. In Frankreich auf jeden Fall.
Ja, das kann sein, aber ich meine nur, bei uns ist das so, eine Taube ist hier so ein richtig dreckiges Tier.
Ja, stimmt.
Und ein Hund ist für uns ein tolles Haustier, würden wir auch nicht dran denken, aber in anderen Kulturen ist das halt eben was anderes.
Aber es ist ja auch so wie bei uns, so wie wir ganz viel Schwein essen und in ganz vielen anderen Kulturen ist das ein super dreckiges
Rind,
Tier.
Ja, oder Rind, ne? Also guck dir mal die Hindus stimmt. an, wenn die würden uns ja alle für bescheuert erklären.
Ja, hast du vollkommen recht. Ja.
Oha, Mensch du, dass ich mal so richtig lag, das ist glaube ich lange nicht mehr passiert.
Das war aber schön, schön vorerklärt schon. Das spart mir mal ein bisschen Arbeit, finde ich gut.
Aber ja, krass. Also diese Geier-Theorie finde ich sehr gut.
Würde ich auch abstempeln, als so war es wahrscheinlich.
Aber dann, dass man dann, ich meine klar, also du kannst ja wahrscheinlich jetzt nicht noch irgendwie 50 Jahre später diese Fleischstücke analysieren. Wie haben die das 1800 Zwieback gemacht?
Ja, also Mikroskope gab es das schon. Die haben einfach mikroskopiert und dann gesehen, okay, an was erinnert mich das? Das waren die Wissenschaftler. Ich habe noch irgendwas gelesen von, dass irgendeine dieser Fleischdinger wurden wohl aufgehoben und wirklich sehr, sehr, sehr viel später noch irgendwie, steht schon in irgendeinem Museum oder wurde irgendwie übergeben oder sowas. Aber da kam auch nicht so richtig was raus, weil das halt einfach zu alt war.
Okay.
Aber es hat lang überdauert. Achso, und das heißt übrigens, ihr findet das online unter der Kentucky Meat Shower. Also der Kentucky Fleischdusche. Was auch ein sehr schöner Name ist.
Wäre auch ein schöner Name.
Schöner Imbissname, ne?
Fleischdusche.
Willkommen in der Kentucky Meat Shower.
Fleischdusche finde ich aber auch gut.
Fleischdusche klingt wie so eine deutsche Metalband.
Ja,
so eine
oder so ein
Grindcore.
So ein Frühstücksladen. Erstmal eine Fleischdusche. Gibt es nur Mettbrötchen.
So ein bisschen wie Schweinske.
Ja,
Fleischdusche. Gut, es gibt genug davon.
Alle Veganer, Vegetarier, die uns hören, ihr ekelhaften Schweine.
Wieder einmal haben Josch und Christoph die Grenze zwischen Realität und Illusion überschritten. Wie ging es Ihnen beim Hören der letzten zwei Geschichten aus dem Altbau? Konnten Sie Wahrheit von Fiktion unterscheiden?
Jetzt machen wir eine kurze Werbeunterbrechung.
Heute wird es mal wieder lecker und gesund und zwar mit unserem neuen Werbepartner Löwenanteil. Für alle von euch, die es noch nicht kennen, bei Löwenanteil bekommt ihr Gläser mit quasi Fertigessen, aber im Vergleich zu anderen Produkten ist da kein Scheiß drin. Keine Konservierungsstoffe, kein zusätzlicher Zucker, alles 100% natürlich und bio. Also wenn ihr im Supermarkt mal auf Fertigessen guckt, da fallen euch die Augen aus dem Kopf, was alles drin ist. 90% der Zutaten versteht man nicht mal. Bei Löwenanteil ist das anders. Das sieht einfach aus wie eine Zutatenliste, wenn ihr selber kochen würdet. Pro Glas ist es immer ein Gericht mit zwei Mahlzeiten. Das heißt, ihr halt könnt immer ein halbes Glas essen. Das ist eine vollwertige Mahlzeit. Auf den Gläsern steht auch immer drauf, wie viel Kalorien und Protein die haben. Die achten auch dabei darauf, dass es gesunde Fette sind, hochwertige Proteine. Die ganzen Mahlzeiten haben Spitzennährwerte. Zubereiten könnt ihr das Ganze in nicht mal 3 Minuten. Ihr schmeißt es einfach in eine Mikrowelle, in einen Topf, in eine Pfanne, wie auch immer. Macht es warm. Fertig, ihr müsst es nicht irgendwie kompliziert kochen oder sowas. Das heißt, ihr könnt das super bei der Arbeit essen. Abends, nach der Arbeit, wenn ihr nicht mehr kochen wollt. Man kann das auch kalt essen. Ich mag es warm lieber, aber ich habe es auch kalt probiert, schmeckt auch kalt. Also, falls ihr einfach geiles Essen haben wollt, bei dem ihr euch keine Gedanken drüber machen müsst und trotzdem gesund essen wollt, dann probiert es gerne aus. Und zwar mit unserem Code ALTBAU, mit dem ihr nochmal 10% bei Löwenanteil spart. Dafür könnt ihr auf die Website ins.deals/löwe-altbau gehen, weil das aber ein bisschen kompliziert ist. Der Link packen wir euch natürlich wie immer in die Shownotes. Klickt einfach drauf, gebt den Rabattcode ALTBAU ein und dann lasst es euch schmecken.
Jetzt machen wir eine kurze Werbeunterbrechung.
Ich bin ja jemand, dem es immer schwerfällt, neue Routinen, die einem auch gut tun, ins Leben zu integrieren. Da muss man mir das in der Regel immer sehr, sehr einfach machen, damit das klappt. Und unser Werbepartner AG1 hat es mir da sehr, sehr einfach gemacht. AG1, für alle, die es nicht kennen, das ist dafür da, um euch täglich ein Nährstofffundament zu bieten. Das ist ein Pulver, das besteht aus mehr als 70 Zutaten, aus natürlichen Lebensmitteln. Und damit spart man sich dann zum Beispiel sehr viele andere Nahrungsergänzungsmittel, da ihr damit schon super viele wichtige Vitamine, Mineralstoffe und so weiter aufnehmt. Christoph und ich nehmen es jetzt beide seit einer ganzen Weile und das wird sehr schnell zu so einer Art morgendlichem Ritual, wie für andere Kaffee trinken oder auch für mich Kaffee trinken. Ich stehe auf und während mein Hund gerade ihr Futter morgens isst, kann ich mir in weniger als einer Minute schnell meine Portion AG1 machen und decke damit dann schon einen Großteil meines Vitamins- und Mineralstoffbedarfs direkt zum Start des Tages ab und habe das quasi schon mal einen Haken hintergesetzt. Das ist natürlich jetzt kein Ersatz dafür, sich dann den restlichen Tag wie Scheiße zu ernähren, aber das ist eine sehr hochwertige und vor allem sehr, sehr einfache Lösung da, für eine routinierte Basis zu sorgen, auf der man dann aufbaut. Also falls ihr das auch mal ausprobieren wollt, dann könnt ihr das super entspannt monatlich als Abo machen und nach Hause geliefert bekommen, ganz ohne Vertragslaufzeit und ihr könnt jederzeit kündigen oder pausieren. Vor allem aber könnt ihr AG1 wegen der 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie ganz einfach mal ausprobieren und schauen, ob das in euren Alltag auch so reinpasst und euch auch so bereichert. Wenn ihr jetzt auf drinkag1.com/altbau geht, bekommt ihr außerdem noch eine Flasche Vitamin D3 plus K2 und 5 Travel Packs gratis beim Abschluss des Abos on top. Also drinkag1.com/altbau. Alle Links sowie alle Details zu den gesundheitlichen Vorteilen der einzelnen Nährstoffe findet ihr natürlich wie immer im Link in den Shownotes. Und jetzt geht's auch schon weiter mit den neuen Geschichten. Kommen wir zu, ich wollte gerade sagen, zu dir, ekelhaften Schwein, aber ich bin dran.
Nee, du bist das.
Scheiße.
Du fängst an heute.
Ja, okay.
Folge 120, Josh.
Folge 120 habe ich natürlich dabei. Meine Geschichte von Folge 120 trägt den Titel Der ungebetene Gast. Die ersten Monate mit Jacob waren wie ein Traum. Sarah und Mark hatten so lange auf ein Kind gewartet und endlich nach so vielen Jahren und unzähligen Gesprächen und Terminen war ihr Wunsch schließlich in Erfüllung gegangen. Der kleine Jacob war 6 Jahre alt, als er zu dem jungen Paar kam, das selber keine Kinder kriegen konnte. Jacob war ein stiller, ernster Junge mit traurigen Augen. Sein bisheriges Leben hatte er in verschiedenen Pflegefamilien verbracht, bevor er schließlich adoptiert wurde. Sarah und Mark waren fest entschlossen, ihm ein liebevolles Zuhause zu bieten. Ein Ort, an dem er endlich zur Ruhe kommen und an dem er für immer bleiben konnte. Und zunächst verlief auch alles bestens. Jacob war ein pflichtbewusstes Kind. Vielleicht ein wenig zu ruhig, aber das war nach seiner Vergangenheit zu erwarten. Er spielte sehr oft allein, saß still in einer Ecke des Wohnzimmers und kritzelte auf Papier, während Sarah ihn aus den Augenwinkel beobachtete. Sie fragte sich oft, was wohl in seinem Kopf so vorging und ob sie ihm zu wenig Aufmerksamkeit schenkte. Doch Mark meinte, sie solle ihm etwas Zeit geben und natürlich stimmte sie ihm zu. Ein Kind mit Jacobs Geschichte brauchte Geduld und Liebe, um Vertrauen zu fassen. Doch auch in den nächsten Monaten öffnete sich Jacob nicht weiter. Eher im Gegenteil. Der eh schon auffällig stille Junge schien sich mehr und mehr zurückzuziehen. Und als wäre das nicht Sorge genug, begannen nach ein paar Monaten seltsame Dinge zu geschehen. Alles begann an einem regnerischen Nachmittag. Sarah arbeitete gerade in der Küche, als sie ein leises Kichern hörte. Sie dachte zuerst, es sei Jacob, der in sein Zimmer spielte, und freute sich, dass ihr Sohn anscheinend Spaß hatte. Doch als sie nachsah, saß er still auf seinem Bett und malte in seinem Buch. So still, dass es fast unheimlich war. »Hast du das gehört?«, fragte sie ihn vorsichtig. Doch er schüttelte nur den Kopf und malte weiter, ohne Sarah auch nur eines Blickes zu würdigen, seine Lippen fest aufeinander gepresst, wie sie es schon von ihm kannte. In den nächsten Tagen häuften sich die seltsamen Ereignisse. Es fing damit an, dass Sarah alle möglichen Dinge an anderen Orten fand, als sie zurückgelassen hatten. Eine Schere, die Sarah in der Küchenschublade abgelegt hatte, lag plötzlich auf dem Esstisch. Die Fernbedienung des Fernsehers verschwand, nur um Tage später unter Jacobs Bett gefunden zu werden. Doch selbst Gegenstände, an die der Junge unmöglich herankommen konnte, schienen sich ohne ihr Zutun zu bewegen. So verschwand ein Bild von der Wand, das für den Jungen viel zu hoch hing, und tauchte erst am nächsten Tag in der Garage wieder auf. Sarah und Mark versuchten, rationale Erklärungen für die Geschehnisse zu finden. Vielleicht hatte Jacob gespielt und die kleinen Gegenstände ohne böse Absicht verschoben. Und vielleicht hatte einer von ihnen das Bild abgehangen und es einfach vergessen. Doch je mehr Zeit verging, desto schwieriger wurde es, das Geschehene zu erklären. Egal wie wohlwollend sie waren. Eines Nachts, als Mark auf einer Geschäftsreise war, wachte Sarah schreckhaft von einem Geräusch auf. Es klang wie ein heftiges Klopfen, als ob jemand gegen die Wand hämmerte. Sie setzte sich im Bett auf und lauschte mit klopfendem Herzen in die Nacht. Da war es wieder, diesmal lauter und intensiver. Es kam aus Jacobs Zimmer. Vorsichtig stand sie auf und ging den Flur entlang, wobei das Geräusch immer lauter wurde und zu einem unheimlichen rhythmischen Hämmern wurde. Als sie Jacobs Tür endlich erreichte, hielt sie den Atem an. Angespannt, was sie erwartete, drückte sie die Klinke herunter und trat ein. Der Raum ihres Sohnes war dunkel und nur durch das Licht des Vollmonds leicht erhellt. Jacob saß aufrecht im Bett, die Augen weit geöffnet, und starrte in die Ecke des Zimmers, in der sein Kleiderschrank, ein massives altes Möbelstück, stand. Der Junge schien das Erscheinen seiner Adoptivmutter vollkommen zu ignorieren. »Jacob«, flüsterte sie, ihre Stimme leicht zitternd vor Angst, wobei ihr Blick immer zwischen ihm und der leeren Ecke über dem Schrank hin und her wechselte. Der Junge drehte den Kopf wie mechanisch zu ihr und sah sie an. Seine Augen wirkten glasig und leer. Er sagte nichts, zeigte keine Reaktion. Sie trat näher an ihn heran und berührte seine Schulter. »Alles in Ordnung, Liebling?« »Er ist da«, sagte Jacob plötzlich. Seine Stimme klang monoton, fast wie im Schlaf. »Er will nicht, dass wir hier sind.« Ein kalter Schauer lief Sarah den Rücken hinunter. »Wer ist da?«, fragte sie, aber Jacob schloss nur die Augen und legte sich wieder hin, als wäre nichts geschehen. Das Klopfen hatte aufgehört, als sie den Raum betreten hatte, und Stille breitete sich aus. Sarah stand noch eine Weile dort, unsicher, was sie tun sollte, bevor sie schließlich das Licht ausmachte und die Tür leise schloss. In den folgenden Tagen wurde es nur schlimmer. Die Geräusche kamen nun fast jede Nacht, immer begleitet von Jacobs monotonen Äußerungen über ihn. Möbel begannen sich zu verschieben, erst nur ein paar Zentimeter, dann so weit, dass ganze Räume umgestellt waren. Eines Morgens fanden sie den Esstisch umgedreht vor, als wäre er mit Gewalt umgestoßen worden, ohne dass sie etwas gehört hätten. Sarah versuchte, mit Jacob darüber zu sprechen, aber er wich ihren Fragen aus oder schien sie einfach nicht zu verstehen. »Er mag es nicht, wenn du fragst«, sagte er einmal und rannte dann in sein Zimmer, die Tür zuschlagend. Mark lief hinterher und versuchte, ihn zu beruhigen, aber auch er konnte keinen Zugang zu dem Jungen finden. Die Situation begann, ihre Ehe schwer zu belasten. Sie stritten sich mittlerweile täglich darüber, ob sie professionelle Hilfe suchen sollten, aber Mark war stets dagegen. »Es ist nur eine Phase«, sagte er. »Er hat eine schwere Vergangenheit, das geht vorüber. Wie sagt man noch, die Zeit heilt alle Wunden.« Doch eines Nachts eskalierte die Situation. Sarah wachte wieder von einem lauten Knall auf, doch diesmal war es anders. Es klang, als ob Glas zerbrochen war. Aufgeregt sprang sie aus dem Bett und rannte ins Wohnzimmer. Zur Begrüßung wehte ihr ein kalter Luftzug entgegen. Das große Fenster zum Garten war zerbrochen und ein dunkles Loch klaffte darin. Inmitten der Glasscherben stand Jacob, sein Gesicht ausdruckslos, als er in die Dunkelheit im Garten hinausstarrte. »Jacob«, schrie sie und lief auf ihn zu, »was hast du getan?« Er drehte sich langsam zu ihr um, sein Gesicht noch immer vollkommen ausdruckslos.
»Er sagt, wir sollen gehen«, murmelte er. »Er will nicht, dass wir hier sind.«
Sarah umklammerte seine Schultern und schüttelte ihn leicht, vor Wut, Aufregung und Sorge. »Wer ist er?« flehte sie ihren Sohn an. »Was willst du uns sagen?« Tränen der Verzweiflung kitzelten in ihren Augen, doch Sarah blinzelte, um sie nicht fließen zu lassen. »Er ist hier«, sagte Jacob, und für einen Moment schien es, als würde sein Gesicht sich verändern, als würde ein fremder Ausdruck darauf erscheinen, voller Wut und Schmerz. »Er will uns nicht.« In diesem Moment musste Sarah sich eingestehen, dass sie es nicht mit einem gewöhnlichen Phänomen zu tun hatten. Etwas Unerklärliches war in diesem Haus und es war durch Jacob zu ihnen gekommen. Sie zog ihn zurück ins Schlafzimmer und rief Mark an, der noch immer auf Geschäftsreise war. Sie erzählte ihm von der Eskalation und er versprach, so schnell wie möglich zurückzukommen. Am nächsten Tag, als Mark endlich zurückkehrte, beschlossen sie, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Sie kontaktierten einen Kinderpsychologen, der auf Traumata spezialisiert war und in einem Forum empfohlen wurde, weil er auch mal über den Tellerrand sah auf der Suche nach Lösungen. Doch nach einem ersten Gespräch mit Jacob nur wenige Tage später war der Psychologe ratlos. »Er spricht von einem Freund«, sagte er ihnen, »einem Freund, der nicht glücklich ist. Es scheint eine Art Projektion seiner eigenen Ängste und Unsicherheiten zu sein.« Doch es schien mehr als das zu sein und die Phänomene gingen weiter, als ob der Geist des Hauses immer aggressiver wurde. Einmal fand Sarah Jacobs Spielzeugauto mitten in der Luft schwebend, bevor es mit voller Wucht gegen die Wand geschleudert wurde und zerbrach. Ein anderes Mal schlossen sich die Türen von selbst und ließen sich minutenlang nicht öffnen, sodass Mark kurz davor war, sie einzutreten. Der Psychologe, konfrontiert mit diesen Berichten, schien jedoch nicht verunsichert oder beunruhigt, sondern schlug umgehend eine Hypnosesitzung vor, um tiefer in Jacobs Unterbewusstsein zu dringen. Mark und Sarah stimmten sofort zu, bereit nach jedem noch so vagen Strohhalm zu greifen auf der Suche nach Lösungen, wenn auch mit etwas gemischten Gefühlen. Die Sitzung fand in ihrem Haus statt, mit dem Psychologen, Sarah und Mark an Jacobs Seite. Kurz nach dem Beginn der Hypnose begann Jacob zu sprechen, doch seine Stimme klang diesmal fremd und seltsam distanziert. »Er ist wütend«, sagte er. »Er hat immer geweint und niemand hat ihn gehört. Niemand wollte ihn.« »Wer ist der Jacob?«, fragte der Psychologe sanft. »Kannst du uns sagen, wer er ist?« »Er war alleine«, fuhr Jacob fort. »Immer alleine. Niemand wollte ihn. Und jetzt ist er hier. Er hat Angst, dass wir ihn vergessen.« Sarah fühlte, wie ihr Herz schwer wurde und die Tränen sich wieder in ihren Augen sammelten, doch sie versuchte, sie wegzublinzeln und sich zu konzentrieren. »Was können wir tun?«, fragte sie leise. »Er will nicht vergessen werden«, flüsterte Jacob. »Er will, dass ihr ihn hört.« Plötzlich sprang Jacob aus dem Hypnosezustand auf, als ob ihn etwas gewaltsam hochgeschreckt hätte. Er schrie und hielt sich die Ohren zu. »Er ist zu laut«, schrie er. »Mach, dass er aufhört!« Der Psychologe beendete die Sitzung und nachdem Sarah ihren Sohn beruhigt und mit seinem Malbuch aufs Zimmer gebracht hatte, saßen sie eine Weile schweigend da. Schließlich ergriff der Psychologe das Wort. »Ich glaube, das ist eine Manifestation von Jacobs unterdrückten Emotionen«, sagte er nachdenklich. Er könnte ein Symbol für Jacobs eigenes Gefühl des Verlassenseins und der Wut sein. Er braucht mehr Zeit und Hilfe, um diese Gefühle zu verarbeiten. Sehr viel mehr. Mark und Sarah wussten, dass sie noch einen langen Weg vor sich hatten, gemeinsam mit Jacob. Doch sie waren nicht bereit, ihren Sohn aufzugeben. Sie begannen intensiver mit ihm zu arbeiten, um ihm zu helfen, seine Gefühle auszudrücken und zu verarbeiten. Sie verbrachten viel Zeit mit ihm, machten lange Spaziergänge und lebten ihm vor, wie sie über ihre eigenen Gefühle sprachen. Und langsam, ganz langsam, begannen die Phänomene abzunehmen. Das Klopfen wurde seltener und die Gegenstände blieben an ihrem Platz. Jacob begann sich zu öffnen und sprach mehr über seine Vergangenheit und seine Ängste. Es war ein langer, mühsamer Prozess, aber sie sahen erste Anzeichen der Besserung. Bis Sarah eines Tages mit Jacob im Garten spielte und der Junge mit einem Mal gelöst und fröhlich grinste. Lächelnd rannte er durch das Gras auf seine Mutter zu. Ein echtes, glückliches Grinsen. »Er ist weg«, sagte er plötzlich, als er vor Sarah stand und sie angrinste. »Wer?«, fragte sie, obwohl sie die Antwort bereits wusste. »Er«, sagte Jacob leise. »Er ist nicht mehr da. Er weiß, dass wir ihn nicht vergessen werden.« Sarah zog ihren Sohn in eine enge Umarmung, Tränen in den Augen. Doch dieses Mal ließ sie sie glücklich über ihre Wangen kullern. Sie wusste, dass sie nie vollständig verstehen würde, was in diesen Monaten geschehen war, aber es fühlte sich an, als wäre ein Kapitel abgeschlossen. Der ungebetene Gast war fort und sie waren wieder eine Familie. In den kommenden Monaten kehrte langsam Normalität in ihr Leben ein. Die Geräusche und Phänomene hörten auf, als ob der Geist endlich Frieden gefunden hätte. Und Jacob blühte auf, wurde lebendiger und fröhlicher. Ein Kind, das langsam die Last seiner Vergangenheit ablegte.
Also, mache ich ja immer, aber eben einmal kurz rekapitulieren. Ein adoptiertes Kind mit unbekannter psychischer Herkunft.
Psychischer Herkunft, als Vorgeschichte,
oder? Ja, ja, so ist das ein bisschen unbekannt, oder?
Ja.
Ne, genau. Okay. Die
psychische Herkunft.
Die adoptieren den, die ziehen mit dem in eine neue Bude und dann haben sie auch gleich einen Poltergeist mit dabei.
Also und neue dann, Bude nicht, die wohnen da schon länger.
Ach, die wohnen da schon länger. Ja, ja. Der Poltergeist kommt erst mit dem Bengel dazu.
Richtig.
So, okay. Okay, also gut. Dann haben wir mal, alles klar. Deswegen auch, der Geist ist mit ihm gekommen. Ist jetzt natürlich die Frage, ja, es ist ja manchmal so, dass diese Geister auch manchmal so böse, wie sagt der Parapsychologe, so komische Para irgendwas Energien mit sich bringen, ne? So dunkle
Para irgendwas Energien, dunkle sagt Energien, der Profi,
so
ich.
Dunkle Vibes, die da der Jakob vielleicht mit ins Haus bringt. Die
Frage Bad ist Vibrations,
ja, die Frage das, ist jetzt ja wirklich, ob da wirklich ein Geist wirklich ist, aus genau diesem Grund, der eben diese bösen Sachen irgendwie da mitbringt, oder ob das alles eben der Junge ist. Also weil, vielleicht habe ich das jetzt schon wieder irgendwie nicht mitbekommen, weil ich kurz eingenickt bin.
Wow.
Nein, Quatsch. Aber es gab keine übernatürlichen Phänomene, ne? Also doch. Sachen sind woanders, Bilder hängen nicht mehr, es verschwinden Dinge.
Türen es lassen sich nicht mehr öffnen, die eigentlich nicht abgeschlossen sind. Ein Auto schwebt in der Luft.
Ach, das habe ich nicht mitbekommen. Ja. Okay, das genau. Weil es war schon dieses Klopfen, habe ich vernommen. Ja. Er sagt ständig, da ist jemand, er findet das nicht geil. Okay, ein Auto in der Luft.
Gut. Also ein Spielzeugauto, ne? Kein richtiges. Aber
okay,
trotzdem.
Da hat was geschwebt und Türen waren zu. Okay, es waren schon
übernatürliche
Sachen mit dabei. Ja, Leute, wenn ihr jetzt schon wieder sagt, oh Christoph, ey, warum hörst du nicht zu? Manchmal habe ich das, Josh ist da genauso wie ich, manchmal schweift man einfach ein bisschen ab beim Zuhören. Es ist nicht geil, deswegen muss...
Ich klebe jede Sekunde an deinen Lippen, Christoph.
Ja, deswegen fasse ich das hier nochmal kurz für mich zusammen. Aber ja, okay, also haben wir tatsächlich irgendetwas da gehabt, was eben vermutlich durch diese schlechten Vibes von Jakobs Vergangenheit irgendwie mitgekommen ist. Und der Psychologe klärt das mehr oder weniger auf und dann wird auch alles besser.
Mhm.
Dann können sie das irgendwie sozusagen heilen, können an sich arbeiten als Familie und arbeiten auch Jakobs Vergangenheit eben so ein bisschen auf, sodass der Junge irgendwie... ja, mehr oder weniger therapiert wird, kann man wahrscheinlich sagen.
Ja.
Und die böse Energie wahrscheinlich, mehr als ein Geist, verschwindet aus dem Haus und alles wird gut. Ein bisschen so eine, ja, endlich mal so eine Geschichte mit einem Happy End. Also wir reden hier nicht von so einer guter Geistgeschichte oder so, sondern wir reden eigentlich von einem böser Geistgeschichte mit einem Happy End.
Stimmt, ja.
Haben wir, glaube ich, echt nicht so oft. Also klar, oftmals kommt dann irgendwie so ein Exorzist und sagt, Mensch, wir müssen das Problem hier mal in den Griff kriegen und dann geht's auch manchmal, aber da löst sich das Problem ja einfach durch gutes Elternsein von alleine.
Stimmt.
Irgendwie mal ein ganz schönes Lösungsmittel. Finde ich irgendwie ganz gut. Finde ich irgendwie auch eine schöne Ursache für das Problem. Also, dass der das so erklärt und dass es dann auch irgendwie das tatsächlich ist und dass das dann auch besser wird. Das hat mir gefallen. Also, das hat mir wirklich gut gefallen. Und dass die Mama dann sich auch freut und weint vor Freude, dass das alles auch geklappt hat und der Junge auch dann aufblüht. Das ist halt das Tolle. Es ist eben nicht so, da ist ein Junge besessen und am Ende sind wir alle wieder froh, dass der Geist jetzt endlich aus ihm raus ist, sondern der hat halt richtig Probleme.
Ja.
So, dem geht's halt die ganze Zeit richtig scheiße und das ändert sich dann für ihn dauerhaft und das ist cool. War eine schöne Geschichte, fand ich sehr gut. Und das der ungebetene Gast ist jetzt weg. Ja, auch die ungebetenen Gefühle bei Jakob sind jetzt endlich weg. Schöne Geschichte, hat mir sehr gut gefallen.
Das freut mich.
Auch wenn ich das schwebende Auto nicht mitbekommen habe.
Das macht gar nichts, Christoph. Ich verzeih dir doch so viel.
Ich dachte, was? Wo schwebt denn da ein Auto?
Nee, es war ein Spielzeugauto, das war nicht ganz so wild. Was super wild wahrscheinlich wird, ist Christophs neue Geschichte von heute. Wird die wild? Wird die nicht wild?
Ich würde auf jeden Fall nochmal interessieren, was da vielleicht unsere studierten Psychologinnen und Psychologen zu sagen haben zu deinem Case. Aha. Ob da jemand gleich kommt und sagt, ja, das habe ich schon ganz oft gehabt. Das ist eine weit verbreitete Theorie und so. Da bin ich sehr gespannt auf unsere Community. Aber ja, wild wird's auch bei mir jetzt in meiner 100... in meiner irgendwas Geschichte mit aus der Folge 120. Ich weiß nicht, wie viele Geschichten ich jetzt schon geschrieben habe.
Ja,
weiß ich
auch nicht. Mindestens 120.
Wir haben mehr als 240 halt. Insgesamt, das ist ja, eben mehr.
Deine 100? Keine Ahnung.
Ja, also 100. Eigentlich offiziell jetzt 120. Genau, aber es sind ja schon noch ein paar mehr mit Extras und so.
Ja.
Genau, also meine Folge, meine Geschichte heute heißt Stubenarrest. Es war ein kühler Oktobermorgen, als Stacy und Will mit dem Auto über die nass geregnete Landstraße fuhren. Stacy saß auf dem Beifahrersitz. Beim Anblick der schönen hügeligen Landschaft, die ihren Wagen umgab, hoffte sie, dass das Haus, was sie gleich besichtigen würde, keinen Haken hatte. Sie und Will hatten sich schon lange einen Rückzugsort mit mehr Ruhe gewünscht, denn die vergangenen 20 Jahre in der Großstadt begannen langsam ihre Spuren zu hinterlassen. Dabei hatten die beiden eigentlich nicht wirklich damit gerechnet, dass sie sich jemals nach Green Village aufmachen würden, um dort zu wohnen. Nicht, weil sie es dort nicht mochten. Ganz im Gegenteil. Der Grund war viel eher, dass die Häuser in der Regel viel zu teuer waren. Stacy wollte die Anzeige eigentlich schon überspringen, doch Will war neugierig gewesen. Als die beiden dann den Kaufpreis entdeckt hatten, waren sie sich sicher, dass es sich um ein Abrisshaus oder um eine Immobilie handeln musste, die mindestens das Dreifache an Sanierungskosten verschlingen würde. Doch die Bilder und der Text der Anzeige versprachen genau das Gegenteil. Weiterhin skeptisch verfasste Stacy kurzerhand einen freundlichen Text und bewarb sich für einen Besichtigungstermin. Doch ihre Vorfreude wurde sofort von William zerstört. Die Anzeige ist gerade mal 4 Stunden alt und hat bereits 4.298 Views, Stacy, seufzte ihr Mann, der bis ganz nach unten gescrollt hatte. Fast eine Woche verging, in der die beiden die alte, aber charmante Immobilie beinahe vergaßen, bis, überraschend, eine E-Mail in Stacys Postfach landete. Einladung zum Besichtigungstermin stand im Betreff. Und jetzt, nur eine Woche später, saßen die beiden im Auto und würden das Haus persönlich in Augenschein nehmen. Die alte Villa lag am Ende einer Sackgasse. Fette, schwarze Krähen krächzten aus dem nackten Geäst kahler Linden, die die kopfsteingepflasterte Straße säumten, als der Wagen die Auffahrt hinaufrollte. Sieht ja ganz gut aus, murmelte Will. Stacy stimmte nickend zu. Das Haus sah in Wirklichkeit sogar noch besser aus als auf den Bildern. Als die beiden ausgestiegen waren, kam ihnen bereits eine kleine, sehr schlanke Frau entgegen. Sie stellte sich dem Paar als Shi Akai vor. »Kommen Sie rein«, sagte sie freundlich und führte die beiden ins Haus. Ohne groß um den heißen Brei herumzureden, begann die schmale Japanerin auch sofort damit, Stacy und William das Haus zu zeigen. Sie führte sie in den Keller, zeigte ihnen das Erdgeschoss, führte sie durch 2 Bäder und eine große Wohnküche und erläuterte ihnen die Vorzüge von 3 weiteren Schlafzimmern und einem Arbeitszimmer im 1. Obergeschoss. Nach etwa einer Stunde hatten sie alles gesehen und Frau Akai legte zufrieden ihre gefalteten Hände auf die Oberschenkel. »Und? Was sagen Sie?«
»Mmh, Nougat«, schmatzte Will, »meine Lieblingsschokolade.«
Er zerknüllte das dünne goldfarbene Aluminiumpapier seines Adventskalenders und schenkte sich etwas heißen Tee nach. Inzwischen war es Mitte Dezember und Will und Stacys Umzug knapp 2 Wochen her. Sie hatten tatsächlich den Zuschlag bekommen und sich warum auch immer gegen alle anderen Mitbewerber durchgesetzt. Als William seine Tasse geleert und das bunt bemalte Porzellangefäß in den Geschirrspüler geräumt hatte, verließ er die Wohnküche in Richtung Flur und stoppte unvermutet vor der Treppe. »Nanu«, sagte er und schaute zu Boden. Auf dem hellblauen Läufer aus Merinowolle lag ein roter Wachsmalstift. »Wo kommst du denn her?« Verwundert hob Will den Stift auf und hielt ihn vor sein Gesicht. Mit genau so einem Stift hatte William auch als kleiner Junge gemalt. Manche Dinge änderten sich einfach nie. Er ging zurück in die Küche und legte den Stift auf den Tisch. Vermutlich hatte Stacy damit irgendetwas beschriftet. K- Kinder hatten sie, soweit William sich erinnern konnte, nämlich keine. Als Will wieder zurück im Flur auf dem Läufer am Fuße der Treppe stand, schaute er mal wieder die Wand mit der japanischen Malerei am Ende des Ganges an. Stacy hatte darauf bestanden, sie so zu lassen. Ihr gefiel das Kunstwerk. Doch das war es nicht, was William störte. Irgendwie schien die Wand eine andere Proportion zu haben als die anderen. Sie wirkte viel kleiner als die anderen Wände. Das ist bestimmt nur eine optische Täuschung wegen der Malerei, hatte Stacy ihm versichert. Und vermutlich hatte sie recht. Als Stacy am späten Nachmittag von der Arbeit kam, war William damit beschäftigt, im Garten Holz für den Kamin zu hacken. Als sie die Haustür hinter sich ins Schloss fallen ließ und ihre Jacke an der Garderobe aufhing, fiel ihr aus dem Augenwinkel sofort etwas auf. Ein roter Wachsmalstift. Er lag vor der Treppe auf dem hellblauen Läufer. Es war nicht das erste Mal, dass sie ihn dort liegen sehen hatte. Wollte William ihr etwa einen Streich spielen? Sie hob den Stift auf und legte ihn zunächst auf das kleine an der Wand angebrachte Brett für ihre Schlüssel. Wenn sie sich nicht täuschte, hatte sie bestimmt jeden Tag, seitdem sie hier eingezogen waren, einen dieser Stifte an genau dieser Stelle auf dem Boden liegen sehen. Aber das stimmte vermutlich sowieso nicht. In der Küche schaltete sie die Kaffeemaschine ein und setzte sich an den Küchentisch. Dort lag noch immer die Zeitung. Aufgeschlagen war der Wirtschaftsteil. Himmelherrgott! Konnte William nicht zumindest mal so tun, als würde er auch für etwas Ordnung sorgen? Stacy faltete das dünne Papier säuberlich zusammen und wollte gerade aufstehen, um die Kaffeemaschine einzuschalten, als sie plötzlich etwas hörte. Sie schauderte. War das etwa ein Kind? Da war es wieder. Plötzlich wurde Stacy kalt. Eiskalt. Auf einmal konnte sie ihren Atem vor sich aufsteigen sehen. War ihr die Kälte vorher einfach nicht aufgefallen? Sie schaute zum Kamin. Darin brannte gar nichts. Wann war Will denn endlich wieder mit frischem Holz zurück? »Hallo, Schatz!« »Himmel!« kreischte Stacy und stieß vor Schreck mit ihrem Ellenbogen ihre Tasse von der Arbeitsplatte. »Wie kannst du mich denn so erschrecken?« »Entschuldige, ich bin einfach nur zur Tür hereingekommen.« »Tut mir leid. Du hast recht. Ich weiß auch nicht.« »Sag mal, Stacy, an was für einem Projekt arbeitest du eigentlich genau?« fragte Will und präsentierte einen roten Wachsmalstift in seiner rechten Hand. »Oh, gut, dass du fragst. Hast du den vom Schlüsselbrett?« »Vom Schlüsselbrett? Nein, der lag auf dem hellblauen Läufer. Heute Morgen habe ich da auch schon einen gefunden. Der müsste hier eigentlich irgendwo auf dem Tisch liegen.« Will hob die Zeitung auf, die Stacy zusammengefaltet hatte. Sie schaute ihren Mann verwirrt an, dann verließ sie die Küche, kehrte aber nach nur wenigen Sekunden zurück. »Okay, Will. Verarschst du mich? Seit wir hier eingezogen sind, finde ich gefühlt jeden Tag einen von diesen Dingern auf dem Teppich. Vorhin erst habe ich einen da liegen sehen und ihn aufs Schlüsselbrett gelegt. Der liegt da komischerweise jetzt nicht mehr.« »Hm«, sagte Will und runzelte die Stirn. »Der Stift von heute Morgen liegt ja auch nicht mehr. Und du hast ihn nicht zur Seite gelegt?« Er knüllte das dünne, schwarz bedruckte Zeitungspapier zusammen. Darunter war er auch nicht. »Hast du das gehört?« zischte Stacy. »War das ein Kind?« fragte Will. »Ich habe es, bevor du gekommen bist, schon gehört. Es hört sich an, als würde es aus dem Flur kommen«, sagte William und verließ unbeeindruckt die Küche. Stacy folgte ihm. Das Kinderlachen war jetzt etwas lauter und für William war nun auch klar, von wo es zu kommen schien. »Es kommt von der Wand«, flüsterte er und zeigte auf die Wand mit der japanischen Malerei. Langsam schritt das Paar darauf zu. Als sie dabei den hellblauen Läufer überquerten, stolperte Stacy über einen weiteren roten Wachsmalstift. »Was ist hier los, William?« fragte sie ungläubig, doch William hörte sie nicht. Schnurstracks hielt er auf die Malerei zu. Das Lachen war inzwischen verstummt, doch er hatte das Gefühl, die Wand genauer untersuchen zu müssen. Er klopfte dagegen. Sie war hohl. Er ging einen Schritt zurück und rat Stacy, dasselbe zu tun. »Was hast du vor?« wisperte sie, doch Will ignorierte ihre Worte. Er nahm einen Schritt Anlauf und trat mit voller Kraft gegen die bemalte Wand. Diese fiel sofort in sich zusammen und offenbarte eine niedrigere Kammer. William musste sich ducken, um sie zu betreten. Von wegen optische Täuschung, sagte er und räumte bemalte kleine Trümmerteile auf der Wand zur Seite. Am Ende der Kammer war eine kleine Schiebetür eingelassen worden. William konnte sie nicht öffnen und stellte nach kurzer Zeit fest, warum. Sie war zugenagelt. Mit einem Hammer in der Hand kam er aus dem Keller wieder und riss Nagel für Nagel aus dem Holz der schmalen Tür. Stacy hatte ihn während der gesamten Zeit nur ungläubig angestarrt und keinen Mucks von sich gegeben. Erst als William den letzten Nagel aus dem vermoderten Holz gezogen hatte, regte sie sich wieder.
»William«, flüsterte sie, »schau mal, auf dem Boden!«
William war so beschäftigt mit der Tür gewesen, dass er sich nicht einmal in der Kammer umgesehen hatte. Unzählige rote Wachsmalstifte lagen um ihn herum auf dem Boden zerstreut. Er schaute zu Stacy.
»Was für ein Haus haben wir uns hier nur gekauft?«, sagte sie.
Sie klang ängstlich. William legte den Hammer zur Seite und zog mit einem kräftigen Ruck die beiden Schiebetüren auseinander. Sofort strömte ihm ein fauliger, modriger Geruch entgegen. Angewidert wich er zurück. Als er wieder atmen konnte, kramte er sein Handy aus der Hosentasche und schaltete die Taschenlampe ein. Der Blitz der Kamera erhellte den finsteren kleinen Raum hinter der Schiebetür. Langsam setzte William gebückt einen Fuß in den kleinen Raum, in dem nur für maximal einen der beiden Platz war. Er leuchtete die steinerne Rückwand des Raumes ab und schaute anschließend mit geweiteten Augen zu seiner Frau Stacy. In Echtzeit konnte William beobachten, wie ihr die Gesichtszüge entgleisten, als sie sah, was jemand wieder und wieder überall im ganzen Raum mit blutroter Farbe an die Wand geschrieben hatte. »Mama, es tut mir leid. Bitte lass mich raus. Mama, es tut mir leid. Bitte lass mich raus. Mama, es tut mir leid. Bitte lass mich raus.«
Ey, okay.
Ey.
Okay, okay. Oh, ich musste schon vorher so ein bisschen, es gibt irgendeinen Film, der heißt, ich weiß nicht, wie der heißt, The Boy oder sowas. Irgendwas, ich weiß, dass es irgendeinen Film gibt mit einem Jungen, der in den Wänden lebt. Ich glaub,
ist das nicht dein kleiner, hier, Mitternachtssnack, der in den Rohren lebt?
Auch ein bisschen, stimmt. Ich dachte am Anfang, wir gehen jetzt in japanische Folklore rein. So mit so
Yokai und so.
The Grudge-mäßig, irgendwas. Und ich habe mich die ganze Zeit schon gefragt, okay, gibt es irgendeine Legende, also als ob ich das wüsste, aber es gibt irgendeine Legende, die irgendwas mit dieser roten Farbe zu tun hat und so einer Malerei und so weiter. Ich habe mir den Namen vorhin aufgeschrieben. Shi Akai. Ich habe gedacht, okay, vielleicht heißt es rückwärts irgendwas, aber ich weiß nicht mal, wie du Shi schreibst, von daher. Wie schreibst du das? Buchstabier mal.
C-H-I A-K-A-I.
Ja gut, das heißt wohl nichts. Okay, da kann ich nichts anfangen. Okay. Aber er kommt ja dann doch raus anscheinend. Ist er gar nicht eingesperrt. Wie legt er denn die Wachsmalstifte überall hin, wenn eingesperrt ist, du?
Ja. Der Schlingel.
Es ist schon wieder das Haus, was zu günstig ist. Wir kennen es, es ist uns schon öfter begegnet. Sie haben viel Glück auf jeden Fall bei der Suche gehabt. Und dann doch nicht. Obwohl es ja eigentlich keinen Grund gäbe, das nicht auch anderen zu verkaufen. Weil es ist ja nicht so, dass andere sagen, oh nee, das nehme ich nicht, sondern an dem Haus ist ja nichts.
Nee, wieso? Die haben einfach Schwein gehabt, dass sie es gekriegt haben.
Ja, genau. Aber deswegen, am Anfang wirkt es ja wieder so wie, aha, nee, ja, wir wollten das nicht. Es gibt einen Grund, warum das keiner gekauft hat. Aber nee, sie hatten einfach Glück. Oder auch nicht. Das ist die Frage.
Die anderen haben die Malerei gesehen und waren schrecklich. Wie, ihr wollt nicht streichen, bevor ihr auszieht? Dann nicht.
Dann nicht.
Dann nicht. Alle Wände weiß.
Aber haben die jetzt einfach irgendwo einen Raum, wo 300 Wachsmalstifte sind oder legen sie immer irgendwo hin und irgendwer anders nimmt den halt, schreibt quasi wieder was an die Wand und legt den irgendwo hin? Das ist immer, ist das immer der gleiche Wachsmalstift oder gibt es einfach ganz viele?
Naja, also wenn sie einen Wachsmalstift findet und ihn irgendwo hinlegt, ist er komischerweise immer wieder weg.
Ah, okay.
Und man findet immer wieder den Stift auf dem Läufer.
Okay.
Ja, also es ist nicht so, dass das ganze Haus plötzlich voller Wachsmalstift, dann hätten die wahrscheinlich schon einfach einen Wachsmalstifteverleih oder Verkauf aufgemacht.
Verleih.
Stell dir mal vor, du findest immer Stifte und die kommen immer nah und du kannst sie immer verkaufen.
Das wäre geil.
Das wäre ja mega geil.
Das wäre ja kleine
Vielleicht
Beträge.
Müsstest du das einfach in dem Moment machen, wo du ihn in der Hand hast. Sofort, hier, 1 Euro.
Im Briefumschlag, weg.
Ja.
Ich dachte erst, jetzt kommt noch raus, der ist gar nicht aus Wachs. Das ist so, das Wachs ist in Wirklichkeit so Menschenfett. So wie Seife aus Menschen machen, weißt du?
Widerlich, ja, und Kerzen und sowas, ne? Oh.
Aber nee, es ist nur ein Junge, der eingesperrt wurde. Ich fand das Ende aber gut. Es hat mich überrascht, aber eigentlich ist es genauso richtig.
Was hat dich überrascht? Das Ende per se oder dass es endet an der Stelle?
Dass es generell endet? Ich dachte, du liest für immer vor, Christoph.
Nein. Nicht, dass es generell endet,
ja, ja.
Sondern...
Das Ende an der Stelle. Also einfach so, ich war gerade so in so einem Zuhörmodus einfach. Okay. Und dann war es halt plötzlich so, ja. Eigentlich ist es ein super Ende. Ach gut, ich fand die letzten 3 super vorgelesen. Hat mir sehr gut gefallen.
Dankeschön.
Ja, ich habe gar keine Ahnung. Wenn es jetzt Richtung dämonenmäßig, legendenmäßig, Japan, irgendwas legendenmäßig gegangen wäre, hätte ich gesagt, jo.
Das ist geil, wie man einfach mal einmal Shiakai und japanisches Bild reinstreut und Josh ist sofort bei japanischer Folklore.
Ja. Hätte gedacht, du machst das. Ja, vor allen Dingen, weil ich habe The Grudge nie gesehen, muss ich dazu sagen.
Ich behaupte, ich habe den Film nicht gesehen.
Aber das ist ja auch so ein Hausdämon, der irgendwie in einem Haus festsitzt und da, glaube ich, mit dir unter die Decke kriecht und sowas, ne? Der ist ja irgendwie dann überall.
Das war mir lange her, tatsächlich. Gibt ja auch, glaube ich, einen zweiten Teil, ne?
Ja, bestimmt. Ja, gibt es sogar noch mehr? Ich weiß nicht.
Gute Frage. Ich glaube, der erste ist mit Sarah Michelle Gellar. Das war so ihre...
Echt?
Ihre Hochzeit, glaube ich.
Stimmt, der
noch.
Grudge war auch das amerikanische Remake von diesem Ju-On, glaube ich, ne? Ich glaube, es gibt ein Original.
Ja, ich glaube, ein japanisches Original.
Ja, ja,
da gibt es ja bei vielen, auch The Ring und sowas, haben also asiatische Ableger oder Originale wahrscheinlich sogar eher, ne?
Ja. Wobei ich The Ring immer gehört habe, da soll wirklich einfach das die Nachmache sehr viel besser sein.
Ja, also zumindest auch, glaube ich, was so diesen cineastischen Horrorkram angeht. Da sind die, glaube ich, ein bisschen später auch gewesen und hatten vielleicht auch ein bisschen bessere Effekte. Ich kenne das Original auch nicht.
Das ist ja generell so. Ich mag das ja ganz gerne. Ich gucke ja ganz gerne japanische Filme und auch koreanische Filme. Aber ich sage da auch immer zu, man muss das schon mögen. Die haben so einen bestimmten Stil, finde ich. Auch gerade koreanische Filme, die sind schon speziell. Wenn man nicht so Bock hat auf diese Art, und das kann ich verstehen, dann sind die auch einfach nichts für dich. Die sind alle immer so ein bisschen...
Ja, also früher war das nichts für mich. Da wollte ich The Ring und The Ring 2 gucken. Und dann kam da irgendwie bei Kinox.to oder was man früher benutzt hat, irgendwie so eine asiatische Version davon. Da war ich so, nee, Digga, ciao, Alter. Das geht nicht. Früher hat man das gemacht, ne?
Mhm. Gibt's seltener, ne? So japanische Horrorfilme, die bei uns auf den Markt kommen. So auch diese ganze, ich habe das Gefühl, das war so eine Phase, wo es, also wirklich diese Grudge, The Ring-Phase und sowas. Und ich habe das Gefühl, oder ich bin einfach auch nicht mehr in der Bubble drin, kann natürlich auch sein, aber das so kommt wenig aus der Region.
Hat nicht Dings, ist kein Horror, aber hier dieses, wie heißt das noch mit dem, wo der ins das Buch schreibt? Death Note?
Death Note, ja.
Ist das nicht so eine Serie, die jetzt verfilmt wurde und voll das Ding war?
Schon vor einer ganzen Weile.
Ist das ganz lange her?
Es ist ja so eine Anime-Serie.
Ja, aber gab's die nicht?
Es gab die als Realverfilmung. Ich meine, das soll scheiße sein.
Okay, aber...
Aber gab's bei Netflix, glaube ich, oder so?
Ja, glaube ich auch, genau. Aber das,
das zählt nicht.
So,
nee? Das zählt nicht.
Okay.
Ich glaube, du kannst nicht Ju-On of the Ring mit hier Death Note in einen Topf schmeißen.
Ja, ist was anderes, ja, auf jeden Fall. Aber am Ende kommt da nicht ein Dämon und macht die platt, ne? Also am Ende ist es ein Dämon, der die umbringt.
Ich glaube nicht. Ich glaube, die schreibst einfach das hin und dann bleibt das Herz stehen. Ach du.
Wie heißt denn diese Anime-Fratze, die man dazu immer sieht? Ich würde sagen, der hat ein Iro und ein weißes Gesicht.
Ich weiß nicht, wie der heißt. Aber
ist doch der, oder nicht?
Ja, nee, ich meine, ich bin ganz schön das Halbwissen, ich meine, das ist irgendwie so ein Todesgott, aber der bringt die nicht, der geht nicht hin und bringt die um, sondern der hat halt dieses Buch und was du da reinschreibst, die Person stirbt. So. Und nicht, dass der da kurz hinfliegt und den erwürgt.
Wir outen uns hier schon wieder als absolute Lelex, die sich überhaupt nicht auskennen.
Das ist doch, wir bieten hier nur Platz für Kritik und Kommentare.
Vor allem jetzt auch noch bei YouTube.
Das ist
in
genau.
Der Kommentarspalte. Ui, wer von uns macht da eigentlich das Community Management?
Also aktuell bin ich da zugange.
Du bist da, Annemann, ne?
Ja.
Ja, Leute, aber eben, haben wir schon eingangs erklärt, jetzt habt ihr es auch schon mitbekommen.
Nee, haben wir nicht eingangs erklärt.
Aber
in der letzten Folge.
Haben wir das nicht? Naja, auf jeden Fall, wir sind ja jetzt auch bei YouTube unterwegs. Das heißt, ihr könnt, wenn ihr diese Folge jetzt gehört habt, diese Folge nochmal gucken. Und zwar bei YouTube unter unserem Kanal Geschichten aus dem Altbau abonnieren und die Glocke drücken, damit ihr keine Folge mehr verpasst.
Was macht Glocke eigentlich?
Push. Kriegst du richtig real eine Push, dass dein abonnierter Kanal ein neues Video hochgeladen hat.
Guck mal, ich schon wieder.
Das heißt, in der Regel findet ihr auch jetzt zum Release am Freitag der neuen Folge als Podcast da auch einen sogenannten Vodcast. Könnt ihr euch ja sonst, wenn ihr mal, keine Ahnung, euch langweilig ist, Second Screen laufen lassen. Oder, also ich würde immer empfehlen, den Podcast auf jeden Fall auch zu hören. Und
es kommt halt sehr darauf an, welcher Situation ihr es jetzt hört. Falls ihr einfach mal so, falls ihr im Wohnzimmer seid und irgendwas macht oder puzzelt oder sonst was und ihr wollt unsere Fratzen mal sehen auf dem Bildschirm dazu, ist das jetzt einfach noch eine weitere Möglichkeit.
Das Ding, was mich bei YouTube so, was mich da immer so, was ich da doof finde, speziell, also wir machen es natürlich, aber speziell für unser Format, sage ich mal, ist, dass ich das Gefühl habe, dass die Mehrheit der Menschen, die YouTube schaut, nicht mit Kopfhörern hört.
Ach so.
Und ich empfehle natürlich einen Podcast wie diesen hier immer mit Kopfhörern zu hören, weil dann ganz viel von unseren Ambience-Geräuschen und Sounds, die wir mittlerweile in die Geschichten bauen, viel, viel, viel besser rüberkommt. Deswegen kleiner Tipp, hört die Geschichten mit Kopfhörern, ganz egal, wo ihr uns konsumiert. Da kriegt ihr auf jeden Fall das beste Hörererlebnis.
Das ist aber auch so.
Das beste Hörerlebnis.
Und wenn du ein Hörer bist, das beste Hörererlebnis.
Das beste Hörerlebnis, einfach neutral.
Ja, aber wenn du Hörer bist, dann hast du ein super Hörererlebnis, weil du der Hörer gerade bist.
Wenn du eine Hörerin bist?
Dann hast du das beste Hörerin, das beste
Hörerin-Erlebnis. Deswegen hast du das beste Hör.
Ja.
Hä? Verstehe ich nicht.
Ist egal. Also, macht das gerne. Hört auf Christoph. Einfach weitere Kanal, den ihr gerne mit in euer Portfolio aufnehmen könnt.
Ja.
Und dafür würden wir uns ganz herzlich bedanken. Aber nicht nur dafür, sondern auch für den ganzen Support. Wir haben es ja eigentlich
vermutlich, hoffentlich, sonst wird es peinlich.
Stimmt. Wenn wir nächstes Mal sagen, jetzt holen wir alle nach vom letzten Mal.
Es war so, keiner da.
Das war's. Nee, genau. Vielen Dank für alle, die uns supportet haben. Die Namen hört ihr wie immer in der nächsten Folge. Die holen wir natürlich nach. Falls ihr uns auch supporten möchtet, dann könnt ihr es natürlich tun, indem ihr die Sachen hört, seht, was auch immer. All diese Klicks helfen uns natürlich sehr, kommentiert und so weiter. Aber falls ihr uns auch finanziell supporten wollt, das könnt ihr machen über PayPal, über Strafeuros oder falls ihr uns irgendwie einfach so mal ein kleines Dankeschön dalassen wollt oder über Patreon und Steady, wo ihr uns monatlich supporten könnt und dafür Zugang kriegt zu dem exklusiven Supporter-Feed, in dem natürlich keine Werbung reingespielt wird. Den gibt es auch bei Spotify, kann man verlinken und so weiter. Da habt ihr einfach einen weiteren Zugang.
Und ihr kriegt extra Content.
Und ihr kriegt extra Content, stimmt, das vergesse
genau,
ich
immer
also zu
sagen. Also Josh ist echt der schlechteste Verkäufer, was unseren eigenen Patreon angeht.
Das sollt ihr aus eigener Motivation tun, Leute. Das ist ja in erster Linie ja, ist das ja, ja. Ein Supporten.
Genau.
Und wir versuchen euch dafür so viel zurückzugeben, wie wir können in dem Rahmen.
Genau, also schaut am besten entweder in die Videobeschreibung, in unsere Shownotes oder eben auf unserer Website nach dem Link. Wie gesagt, ist alles freiwillig und wenn ihr Bock drauf habt, gibt es sogar mittlerweile für Patreon und Steady ein bisschen was on top, weil es auch Halloween, das heißt,
stimmt.
Da gibt es auch nochmal wieder eine kleine Extra-Geschichte
für
alle.
Ist auch schon wieder Weihnachten, steht auch schon wieder vor der Tür.
Ui, das stimmt, Unterstützerinnen und Unterstützer. Und da würden wir uns natürlich ganz herzlich drüber freuen. Yes. Freuen würden wir uns auch, wenn ihr diese Folge bewertet, beispielsweise bei Apple Podcasts oder Spotify. Bei Spotify könnt ihr auch die Folge kommentieren.
Daumen hoch bei YouTube.
Genau, Daumen hoch bei YouTube. Da natürlich auch gerne Feedback da lassen. Generell haben wir auch eine Kontakt-E-Mail auf unserer Website. Da könnt ihr uns schreiben, ihr könnt uns sagen, was wir verbessern sollen, ihr könnt uns schreiben, was ihr gut findet, ihr könnt uns schreiben, was euch mal passiert ist oder ihr habt eine Story, die euch mal zugeflogen ist, sei es eine lokale Legende oder irgendeine Urban Legend, von denen noch kein Schwein gehört habt.
Jetzt auch möglich, Kritik an unserem Äußeren, super.
Jetzt könnt ihr auch sagen, was wir für hässliche Bengel sind.
Mhm.
Oder auch uns loben und sagen,
loben.
Christoph hat einen astreinen Haarschnitt. Habe ich nicht. Ehrlich gesagt, mein Friseur hat letztens bei meiner Instagram-Story geschrieben und meinte, wie sehen deine Haare denn aus?
Da hat der mir geschrieben, hat deiner Freundin geschrieben, geht's ihm gut?
Und dann habe ich gesagt, ich lass wachsen. Ich habe gehört, du lässt dir die Arschhaare wachsen und ich lass mir die Arschhaare wachsen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zur nächsten Geschichte aus dem Altbau.
Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Geschichte aus dem Altbau.